der wichtigste Punkt oder was auch, glaube ich, eine Charaktereigenschaft von mir ist, ist so dieses Thema Dankbarkeit oder auch bewusste Dankbarkeit. So, das würde ich fast sagen, ist das, was mich immer antreibt und mir immer Motivation gibt.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
Diese Woche mit David Pohlmann. Schon in der Schule verdiente David mit den ersten unternehmerischen Projekten sein eigenes Geld. Auch während seines dualen Studiums bei HP in Stuttgart ließ ihn der Gedanke nicht los, irgendwann mal selbst ein eigenes Unternehmen zu gründen. Nach seinem Studium und noch während seines ersten Jobs als festangestellter Account Manager in einem IT-Unternehmen gründete er zusammen mit einem Freund einen Onlinehandel für Textilien. Auf der Suche nach technischen Lösungen für sein Startup stieß er im Jahr 2015 auf Bilby, eine Lösung, die es Händlern einfacher macht, Bestellungen aus unterschiedlichen Absatzkanälen zu verwalten. Er war so beeindruckt von der Lösung und dem Potenzial hinter Bilby, dass er den Gründer und damalig einzigen Mitarbeiter des Unternehmens überzeugte, ihn anzustellen. Inzwischen hat das Unternehmen 24 Mitarbeiter, über 10.000 aktive Kunden und David ist Co-Geschäftsführer von Bilby. Im Podcast spreche ich mit David über seine unternehmerische Reise, das Geschäftsmodell hinter Bilby und die finanziellen Kennzahlen des Unternehmens. Außerdem verrät er mir, was ihm außer seiner Familie und der Arbeit sonst noch wichtig ist. Und jetzt viel Spaß mit David Pohlmann. David, hi. Schön, dass du heute im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
Hi Johannes, freut mich auf jeden Fall.
Ja. David, wir kennen uns jetzt schon so ungefähr fünf, sechs Jahre, beziehungsweise haben uns da auch physisch das letzte Mal gesehen. Du warst einer der, ich glaube, auch regelmäßigen Besucher von einer Veranstaltung, die wir damals gemacht haben, dem Gründergrillen. Mhm. Hast damals, glaube ich, dual studiert hattest dich immer, warst einer der aber schon von vornherein wusste, irgendwie so die Karriere in einem Großkonzern ist wahrscheinlich nicht das, was ich will, sondern immer auf der Suche warst nach Ideen, nach Projekten. Mhm. Das war so eine spannende Zeit. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit da in die Zeit nach Stuttgart. Was hast du da wo studiert und warum studierst du dual, wenn du eigentlich gar nicht Karriere machen willst in einem Großkonzern?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich komme so ein bisschen aus so einem ganz klassischen bürgerlichen Elternhaus. Meine Eltern waren beide keine Akademiker und hatten so einen ganz ganz normalen Beruf, sage ich mal. Die ganze Familie eher so im medizinischen Umfeld unterwegs. Und ich hatte relativ früh immer so den Anspruch, so für mich selber zu sorgen und nicht irgendwie meinen Eltern auf der Tasche zu liegen, sozusagen. Also war es letztendlich so eine ganz pragmatische Entscheidung zu sagen, okay, ich habe jetzt Abi gemacht und möchte trotzdem irgendwie studieren und deshalb war es so eine ganz, ja, eher objektive, pragmatische Entscheidung, sich für ein duales Studium zu interessieren oder umzuschauen, einfach um, ja, da selbstständig irgendwie so ein bisschen zu sein, um so eigenverantwortlich auch selbstbestimmt leben zu können, letzten Endes, ja.
Cool, ja, stimmt. Ist natürlich auf jeden Fall ein Argument zu sagen, ja, da studiere ich und verdiene gleich noch Geld. Also habe hier nicht irgendwie das Thema, mir neben dem Studium noch irgendwelche Nebenjobs oder so aufreißen zu müssen, um mein Leben zu finanzieren. Okay, cool. Für was hast du dich dann entschieden oder warum kam dieses Thema Studium überhaupt? Was war denn da so dein Plan?
Ja, also ich habe in Hessen Abitur gemacht, so ein am beruflichen Gymnasium mit Schwerpunkt IT oder Informatik. Und habe dann in der Oberstufe relativ schnell entschieden, dass ich auf jeden Fall nichts mit Informatik machen möchte. Und habe mich eigentlich dualmäßig nur nach BWL und Co-Studiengängen umgeschaut. Und bin dann letztendlich doch wieder in Wirtschaftsinformatik-Studiengang reingerutscht, so ein bisschen. Also ich bin dann bei HP gelandet und habe mich da dann tatsächlich wirklich primär für das Unternehmen und für die Kultur bei HP entschieden. Also es war eine sehr, sehr lockere Atmosphäre. Angefangen vom Dresscode über die Vorstellungsgespräche und Assessment Center im Vergleich zu anderen Unternehmen. Also ich war auch irgendwie bei der Deutschen Bank oder bei Telefonica und so, also bei so den typischen White-Collar-Unternehmen war ich auch unterwegs beim Bewerbungsgespräch und habe mich bei HP einfach am wohlsten gefühlt und habe mich dann entgegen meiner eigentlichen Ambition, nichts mit IT zu machen, doch wieder für Wirtschaftsinformatik entschieden. Genau, aber eben primär eigentlich fürs Unternehmen, für die Kultur und nicht so sehr für den inhaltlichen Fokus, obwohl ich jetzt am Ende doch ganz froh drum bin, dass ich ja immer noch so ein kleiner Halbblut-Nerd bin, genau.
Okay, das heißt, du hast letztendlich ja den Wirtschaftspart und den technischen Part irgendwo im Studium abgedeckt. Was hast du dann bei HP gemacht? In was für einer Abteilung warst du da? Was hast du da gelernt?
Genau, also ich war relativ viel und relativ früh eigentlich in vertrieblichen Teams unterwegs, so in so den typischen großen Account-Management-Teams für die Stuttgarter Automotive-Szene, Bosch, Daimler und Co. sozusagen. Und da haben wir so ganz klassischen Enterprise-Vertrieb eigentlich gemacht. Also auch so ein bisschen Bauchpinseln und irgendwie essen gehen und ja, so wie man es sich so ein bisschen auch vorstellt. Aber auch wirklich trotzdem sehr, sehr, sehr fachlich und ja, auch objektiv guten Vertrieb, so ein bisschen von der Pike auf gelernt. Also es war natürlich bei HP super durchstrukturiert. Es gab bestimmte Vertriebsframeworks, nach denen man gearbeitet hat und ein bestimmtes Vertriebsreporting und ja, alles von vorne bis hinten prozessiert und strukturiert sozusagen und habe da auch wirklich viel gelernt und viel mitgenommen. Und was da tatsächlich so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, würde ich jetzt so im Nachhinein sagen, ist so ein bisschen das Eigeninitiative, so das Eigenverantwortliche, so. Also es war eben alles sehr, sehr stark vorgegeben, und auch eigene Ideen waren, auch wenn die Kultur recht offen und frei war, trotzdem einfach nicht so, haben einfach nicht so Anklang gefunden und war einfach auch schwierig umzusetzen in so einem Unternehmen. Ja, also da, wo relativ viel von Top-Down natürlich kam und auch von Amerika kam, konnte man jetzt nicht irgendwie großartig da eigene Projekte, eigene Ideen umsetzen. Genau, aber trotzdem so dieses Handwerkszeug hat man da natürlich ganz gut gelernt und da profitiere ich auf jeden Fall auch noch heute von.
Wann wurde dir denn zum ersten Mal klar, dass ja, du vermutlich nach deinem Studium nicht fest bei HW anfangen willst?
Ja, das wurde mir ehrlich gesagt schon vor dem Studium klar. Also ich habe schon während der Schulzeit irgendwie mit 16 oder so mein erstes Unternehmen angemeldet und ja, da irgendwie war da immer schon irgendwie umtriebig und ja, habe irgendwie versucht, so eigene Projekte zu machen. Und das hat mich nie losgelassen. Also auch während dem Studium, ich war eigentlich oder ich bin durchgängig irgendwie mit irgendwas mehr oder weniger selbstständig gewesen. Und deshalb war das von Anfang an klar, okay, ich habe jetzt nicht vor, so wie ich es auch vielleicht von meinen Eltern kenne, die machen irgendwie eine Ausbildung bei einem Unternehmen und sind dann die nächsten 30 oder 40 Jahre bei dem Unternehmen. Das war mir eigentlich relativ früh und eigentlich schon vorher klar, dass das bei mir nicht der Fall sein wird. Ich habe das jetzt nicht von Anfang kategorisch ausgeschlossen, irgendwie nochmal ein paar Jahre nachher auch bei HP zu bleiben, aber dass das so eine Endstation ist für mich, ja, das war eigentlich von Anfang an klar.
Okay, das ist aber spannend, ne? Also wenn du sagst, du bist ja ganz klassisch in einer, sag mal, einer Arbeiterfamilie aufgewachsen, wo einfach noch galt, okay, einen schönen, sicheren, festen Job ist was richtig, was Gutes und den gibt man auch nicht mehr her, ja, ist ja auch was Gutes, aber du warst dann anders drauf, wenn du sagst, mit 16 hast du schon angefangen, was waren denn da deine Vorbilder, wo hast du denn die Impulse herbekommen?
Ja, das ist echt eine gute Frage. Also ich kann es gar nicht so richtig sagen. Ich kann auch jetzt gar nicht sagen, da gab es irgendwie so einen Aha-Moment für mich, der irgendwie dazu geführt hat. Ich habe einfach relativ früh gemerkt, dass ich in irgendeiner Form halt ja für mich selber und für das, was ich erreiche oder auch nicht erreiche, möglichst selbst verantwortlich sein möchte. Ja, und da gab es für mich von Anfang an einfach immer die beste Möglichkeit war für mich von Anfang an immer irgendwie die Selbstständigkeit oder so das Unternehmertum. Und ja, also wie du schon sagst, das war für meine Eltern absolut ein rotes Tuch oder so für mein ganzes Umfeld eigentlich so ein rotes Tuch. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die mich irgendwie großartig motiviert hätten oder Mut zugesprochen haben, irgendwie da was zu machen. Während der Schulzeit war das ganz, ganz entspannt noch für die. Ja, das war für die halt auch so ein bisschen so ein Hobby-Ding und das war es ja auch letztendlich. Und trotzdem haben die dann auch irgendwie gesehen, okay, er verdient sich doch sozusagen seine Kinobesuche und seine Roller und was weiß ich, verdient er sich irgendwie selber mit seinen Unternehmungen. Und ja, von daher haben die dann auch dann schon irgendwann gemerkt, okay, es funktioniert vielleicht doch, aber die haben jetzt auch nie daran geglaubt, dass das mal irgendwie so das Hauptding werden wird, sozusagen, genau.
Krass. Was hast du denn gemacht in der Zeit?
Ja, also ich habe irgendwie so ganz typisch angefangen, irgendwie mit Online-Marketing und SEO und so ein paar Affiliate-Geschichten und so.
Ah,
Also einfach so
Klassiker.
diese ganz klassischen Online-Geldverdienen-Dinge. So, das hat halt auch gar nicht so schlecht funktioniert. Auch E-Commerce habe ich relativ früh, hatte so einen kleinen E-Commerce-Shop um dann auch mal so langsam schon ein bisschen die Vorboten waren für Bilby sozusagen. Und ja, genau, so das Typische eigentlich, genau.
Ja, ich so ein Onliner mit Online-Dingen.
Ja,
Okay.
genau, richtig. Ja. Also auch dann nach der Schule irgendwie im Keller gestanden und Pakete gepackt und weggeschickt und so. Und hier und da mal die Mutter mit eingespannt zum Pakete packen, genau.
Ja,
Ja.
nice. Ja, cool. Und dann bist du aber nach Stuttgart gekommen. Da haben wir uns
Genau.
dann kennengelernt und dann bist du auch relativ schnell irgendwie hast du Anschluss gefunden, auch in der Startup-Community und hast dort auch ja die ein oder anderen Gespräche gehabt, ich weiß nicht, Projekte gehabt. Wie ist denn das dann weitergegangen? Und vor allem, warum hast du Stuttgart wieder verlassen? Also ich heule ja um jeden Gründer, ja, jeden Startupper, der wieder geht.
Ja, genau. Also tatsächlich war es so, wie du auch gesagt hast, da gab es natürlich in Stuttgart, war im Vergleich zu Nordhessen die Startup-Szene etwas besser ausgeprägt. Das ist sicherlich auch heute noch der Fall. Und da konnte man dann so ein bisschen auch die Startup-Luft noch mehr schnuppern, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, genau, von da habe ich mich da eigentlich auch gut aufgehoben und wohlgefühlt. Während dem Studium jetzt selber, also während den 3 Jahren duales Studium, war jetzt nicht so super viel Zeit, um irgendwie noch an eigenen Projekten zu arbeiten. Und das wurde auch logischerweise irgendwie von den Unternehmen, HP oder auch von den anderen Unternehmen jetzt nicht super forciert, ja, dass die Leute jetzt irgendwie was gründen und dann im Studium auch noch abbrechen oder irgendwie danach ja, direkt ausscheiden quasi in die eigene Unternehmung. Von daher war das in der Zeit so ein bisschen schwierig. Trotzdem hat man immer so ein bisschen irgendwie die Augen aufgehalten und sich unterhalten und irgendwie halt versucht, so Anschluss an der Szene zu finden. Ich war dann im Studium auch zweimal im Ausland, in Dublin und auch mal länger im Silicon Valley, wo natürlich die Startup-Luft auch sehr, sehr dicht ist sozusagen. Und ja, genau, das hat alles so ein bisschen irgendwie im Kopf gereift und so dieses Verlangen auch irgendwie Richtung Unternehmertum und Selbstständigkeit einfach immer so ein bisschen größer gemacht, auch wenn zu der Zeit so diese auf der anderen Seite eben immer noch so dieser Gedanke war, okay, Karriere im Unternehmen, Karriere im Enterprise und ja, sicherer Job, gutes Gehalt und so. Das war auch immer noch so ein bisschen im Hintergrund. Ich habe auch relativ früh geheiratet und dann auch schon eine gewisse Verantwortung sozusagen gehabt. Also ich habe während dem Studium schon geheiratet sozusagen. Und deshalb war da immer so ein bisschen so ein zweigleisiges Schwert irgendwie so oder zwei Stimmen so ein bisschen, auch irgendwie so das Engelchen und das Teufelchen irgendwie, was sich da so ein bisschen gebettelt haben. Genau. Und ja, ich bin dann nach dem Studium noch ein bisschen in Stuttgart geblieben. Ich war dann bei einem Schweizer IT-Dienstleister bei einer Niederlassung in Stuttgart. Also von 120.000 Mitarbeitern bei HP waren es dann irgendwie so 1.000 Mitarbeiter bei dem Schweizer Unternehmen. Bin dann so ein bisschen zwischen Zürich und Stuttgart gependelt und habe auch da so ganz klassischen Vertrieb, Account Management gemacht. Auch wieder die Stuttgarter Automotive-Szene, Daimler, Porsche, Bosch. Ja, eben so ganz klassisch IT-Dienstleistungen eigentlich verkauft, genau. Und ja, war auch super spannend. Auch der Wechsel von HP zu dem Unternehmen war auch so ein bisschen eine Bauchentscheidung eigentlich, jetzt mal vom riesigen Konzern zu einem mittelständischen IT-Dienstleister zu gehen. Und in der Zeit habe ich dann auch tatsächlich wieder angefangen, aktiv quasi am Unternehmen zu schrauben oder am Unternehmertum zu schrauben sozusagen. Ja, also als das Studium dann rum war, war eben nach der Arbeitszeit noch ein bisschen mehr Zeit dafür. Und genau, das war so der nächste Step, würde ich sagen.
Okay, und dann irgendwann mal bist du aber zu dem Punkt gekommen oder auch gemerkt, dass dir in dem IT-Unternehmen, nee, da werde ich jetzt auch nicht alt.
Genau, also das kam auch mehr oder weniger so ein bisschen zufällig. Ich habe da mit zwei Kumpels in der Zeit wiederum ein E-Commerce-Startup oder ein E-Commerce-Business gegründet, auch in so einer Nische Outdoor und Co. Und ja, haben einfach irgendwie Klamotten verkauft auf Amazon und im eigenen Online-Shop und Co. Also auch so ein bisschen ganz, ganz klassisch, aber eben sehr, sehr E-Commerce getrieben. Und bin dann über ein paar Umwege, habe ich den Jan kennengelernt, den Gründer von Bilby und genau, mein heutiger Geschäftsführerkollege sozusagen. Und ja, quasi so ein typischer Software-Developer, der eben selbstständig war und ein cooles Produkt gebaut hat sozusagen. Und es war echt schwierig, Bilby zu finden zu der Zeit. Und so haben wir uns kennengelernt, haben irgendwie ein bisschen geschrieben, haben uns dann mal irgendwie getroffen persönlich und das hatte ganz gut harmoniert sozusagen. Und dann bin ich so ein bisschen über diesen doch ungewöhnlichen Umweg irgendwie zu Bilby gekommen, so fast erst von der Kundenseite und dann habe ich mich so ein bisschen aufgedrängt und gesagt, okay, hier, ich glaube, du hast ein cooles Produkt, lass uns das doch irgendwie zusammen groß machen und lass uns das daraus doch wirklich ein richtiges Business machen.
Okay, und, spannend. Lass mal das verstehen. Ja? Also du hast dann angefangen, wieder nebenher, neben der Arbeit selber Projekte aufzubauen, genau. E-Commerce, Klamotten verkaufen. Und in dem Kontext braucht man, wenn man online verkauft, braucht man auch Software, braucht man IT-Lösungen, die einem das Ganze irgendwie erleichtern und automatisieren. Und auf der Suche nach geeigneten Tools bist du dann auf Bilby gestoßen. Erzähl uns doch vielleicht mal kurz und unseren Hörern vor allem, was so die Grundidee oder was dein Problem? Fangen wir damit an. Was war denn da so das Problem? Warum bist du auf die Suche gegangen und welche Lösung hast du dann sozusagen in Bilby gefunden?
Ja, genau, ist ein guter Punkt. Also auf der einen Seite gibt's halt die ganzen Kanäle, sage ich jetzt mal. Also ich habe irgendwie einen Shop, der irgendwie mir eine schöne Storefront bastelt, wo ich eben Verkäufe erzielen kann. Und dann gibt's halt daneben noch Marktplätze wie Amazon und eBay, wo ich vielleicht auch unterwegs bin, und zwar immer. Es ist damals wie heute immer relativ komplex gewesen, das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ja, also, dass ich mich eben nicht in zig Systemen separat einloggen muss und da meine Bestellung abwickeln muss, sondern dass ich das irgendwie zentral machen kann. Und da gibt es natürlich Lösungen, die eben so wirklich für Mittelständler gedacht sind, ERP-Systeme und Warenwirtschaftssysteme und Co., die aber eben alle relativ großen Overhead haben, sowohl finanziell, aber auch einfach von den Ressourcen und von der Zeit her. Also man muss dann irgendwie ein Projekt schnüren, um das Ganze aufzusetzen und irgendwie so an seine Prozesse anzupassen. Und es gab oder gibt eigentlich so wirklich eine Plug-and-Play-Lösung, um diese ganzen Prozesse, die irgendwie nach dem Kauf anfallen, einfach zu zentralisieren, zu automatisieren und einfach irgendwie einfach handeln zu können. So vor allen Dingen so als One-Man-Show oder als Unternehmen mit irgendwie einer Handvoll Mitarbeitern sozusagen. Und da gab es wirklich nichts und da gibt es eigentlich bis heute auch nicht wirklich was. Und da habe ich alles Mögliche durchprobiert, von Warenwirtschaftssystemen, ERPs, einfache Rechnungslösungen und nichts hat irgendwie gescheit funktioniert, bis ich dann über keine Ahnung wie viele Umwege irgendwie bei Bilby gelandet bin und so ein bisschen den Aha-Effekt hatte und denkte, okay, es funktioniert ja doch, also es scheint ja irgendwie technisch doch zu gehen, dass man eine vernünftige Lösung hat, die genau diesen Pain so ein bisschen rausnimmt, ne? Also die einfach ist, die ich wirklich innerhalb von 30 Minuten aufsetzen kann und dann sofort sehe, aha, meine Rechnungen werden automatisch verschickt, ich kann Versandlabel erstellen, für alle Kanäle, alles aus einer Anwendung raus und es ist super einfach und ich brauche jetzt keinen Developer sozusagen, der mir das Ganze irgendwie noch einrichtet und aufsetzt und irgendwelche Schnittstellen bastelt. Und das ist das, was Bilby eigentlich heute noch macht. Also wir sind wirklich so eine Art Schweizer Taschenmesser für E-Commercer, sage ich jetzt mal. Ja, also alles, was man sich so an Tasks oder an Prozessen, die irgendwie stattfinden beim E-Commerce, vorstellen kann, versuchen wir mit unserer Software abzubilden. Also wir sind jetzt nicht der Spezialist, sondern wir sind wirklich der Generalist sozusagen. Ja, wir haben wirklich einen bunten Blumenstrauß an Features oder eben Schweizer Taschenmesser. Also wir haben einen Korkenzieher, ein Messer, einen Dosenöffner, keine Ahnung was, und haben jetzt vielleicht nicht den besten Korkenzieher und den besten Dosenöffner am Markt sozusagen, aber wir haben halt eben so die Lösung, die für 80-90% der Händler einfach ausreicht und passt und eben alles in einer einfachen Plattform. Genau, das ist so ein bisschen der Use Case.
Und auch auf eine ganz bestimmte Zielgruppe letztendlich auch zugeschnitten, ne? Also vielleicht kannst du da noch so ein bisschen sagen, was sind so die typischen Kunden, wann macht Bilby so richtig Sinn?
Genau, also die typischen Kunden sind wirklich die von der Größenordnung her jetzt, die haben jetzt meistens so unter 10 Mitarbeiter, also zwischen 0 und 10 Mitarbeiter, also ein bisschen mehr als ein Hobby, ja, also der Gründer lebt schon selbst davon und hat eben vielleicht ein paar Angestellte, die ihm helfen. Und ansonsten sind so die typischen Unternehmen, die auch bei Höhle der Löwen oder so aufschlagen. Also die haben vielleicht irgendwie ein eigenes Produkt, eine eigene Marke entwickelt, die ganz gut ankommt und die jetzt irgendwie versuchen, ihren E-Commerce-Vertrieb in den Griff zu kriegen. Also ganz viele, die so Direct-to-Consumer-Geschichten machen. Mhm. Jetzt nicht den klassischen, ich kaufe irgendwie Nike-Schuh für 50 und verkaufe für 60, sondern wirklich eher die halt ein eigenes Produkt haben, eine eigene Marke haben und sich da so sukzessive reinarbeiten und auch eher so die Machertypen, also jetzt nicht oder die Typen, wo eben halt der Unternehmer auch noch selber mal einen Karton packt und selber mal irgendwie im Lager steht, so das sind so die typischen Unternehmen, die eigentlich ganz gut zu uns passen. Genau, die Bandbreite ist leider noch ein bisschen größer, also wir haben auf der einen Seite die eben doch nur ein Hobbyprojekt haben sozusagen und auf der anderen Seite die irgendwie am Black Friday 200.000 Bestellungen importieren sozusagen. Und die wollen wir eigentlich beide nicht so richtig haben. Und aber das passiert halt sozusagen. Unser Sweet Spot liegt eher so in der Mitte, genau.
In der Mitte, ja. Verstehe, okay, cool. Und dann hast du es ja gerade schon gesagt, ne? Also du warst selber auf der Suche nach einer Lösung, hast dein Baby gefunden, schwer zu finden, und dann hast du da irgendwie eine One-Man-Show gefunden, ein technisches Produkt, wie im Endeffekt ein klassischer Techniker und Ingenieur wahrscheinlich dann auch ein Produkt beschreibt, vermarktet. und dann hast du irgendwie gedacht, Moment, ja, also da hast du so ein Licht aufgegangen oder hast du so ein Potenzial gesehen. Und dann bist du selber aktiv geworden und hast praktisch gesagt, hey, hör mal zu, ich will nicht nur Kunde sein, sondern ich habe da so ein paar Ideen, wie wir da das Potenzial so richtig rausholen können aus deiner Idee.
Ja, genau, ziemlich gut zusammengefasst. Also ich habe mich dann tatsächlich auch so ein bisschen aufgedrängt, und der Jan hat zu der Zeit eben überlegt, okay, soll ich jetzt irgendwie das Ganze so ein bisschen künstlich klein halten? Ich kann davon jetzt halbwegs leben, oder hole ich mir jetzt Verstärkung? Wenn er an Verstärkung gedacht hat, dann hat er auch eher an Entwickler oder Supporter oder so gedacht, jetzt nicht einen, der ihm noch mehr Arbeit macht sozusagen.
Ja.
Und genau, dann habe ich angefangen, auf einer Freelance-Basis erstmal das Ganze zu machen. Also ich habe meinen Job erstmal behalten, habe als Freelancer quasi angefangen. So einfach so, wir haben irgendwie einen Fixbetrag ausgedealt im Monat oder so und haben das dann ein paar Monate ausprobiert. Und das hat relativ gut funktioniert. Und genau, geografisch waren wir zu der Zeit auch noch relativ weit voneinander entfernt. Ich war halt in Stuttgart und der Hauptsitz von Bilby war in Detmold in Westfalen. Aha. Und das war oder ist aber gar nicht so weit weg gewesen von meiner alten Heimat, wo ich jetzt auch wieder bin, in Nordhessen. Das sind so 80 Kilometer ungefähr. Und ich hatte dann zu der Zeit tatsächlich noch mal ein anderes Jobangebot auf dem Tisch liegen, auch in Westfalen in der Nähe von Dortmund. Und dann haben so ein paar Sachen zusammengespielt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich nehme jetzt dieses Jobangebot an bei Dortmund. Wir ziehen irgendwie um, wieder zurück in die Heimat. Ja, einfach weil es halt ging quasi, weil sich die Gelegenheit so ein bisschen bot, auch ein Stück weit. Und ja, das war alles so die Phase, wo das mit Bilby so langsam Fahrt aufnahm und wo dann irgendwann klar war, okay, bei der Freelance-Geschichte muss es nicht bleiben und da könnte halt wirklich mehr draus werden. Und genau, in der Probezeit bei der anderen Firma, wo ich dann in Holzwickede war, da stand ich dann tatsächlich so ein bisschen vor dieser Entscheidung, ins kalte Wasser springen, quasi als erster Mitarbeiter bei einem selbstständigen Softwareentwickler anfangen oder bei einem wirklich coolen Unternehmen. Also das da bin ich auch tatsächlich so ein bisschen mit einem weinenden Auge weggegangen. All for One Stäb, das kennst du vielleicht auch.
Ja, sind auch in Stuttgart aktiv.
Genau, wo ich auch echt einen coolen Job bekommen habe, auch im E-Commerce-Umfeld. Und auch echt super, super bezahlt und super Rahmenbedingungen und auch inhaltlich echt cooler Job. Und genau, dann quasi so entgegen aller Ratschläge von Familien, Freunden und Co. Zu sagen, okay, ich kündige jetzt in der Probezeit und fange als Mitarbeiter Number One bei Bilby an sozusagen. Und das habe ich aber dann tatsächlich gemacht und wirklich so ein bisschen auf mein Bauchgefühl eigentlich gehört, ja.
Krass. Ich meine, finde ich auch irgendwie so eine spannende, also nochmal ein spannendes Insight, ne, dass, wo du halt in diesem Fall letztendlich so dein Glück in die eigene Hand genommen hast, ne, also jetzt nicht, also du warst irgendwie, ne, hattest du dein E-Commerce-Side-Business, ne, aber ja, warst wahrscheinlich davon auch nicht so überzeugt oder so dahinter, dass du gesagt hast, ja. Ich gehe da all in, ja, das mache ich jetzt hier so. Aber dann hast du was anderes gefunden, im Endeffekt letztendlich, ja, ein Startup oder ein kleines Unternehmen, junges Unternehmen, das schon am Markt war, und hast dann gesagt, ja, Moment, aber das muss gar nicht jetzt, ne, direkt von mir kommen, aber ich habe das Potenzial gesehen und ich gehe jetzt einfach mal auf den Menschen zu, der das gerade macht, und sage, hey, lass mal zusammen machen. Das ist nämlich auch eine sehr valide Option, die ehrlich gesagt ganz viele Menschen, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm haben. Ja, sie denken, oh, ich muss alles komplett von Scratch auf selber machen oder was auch immer, oder dann halt im Endeffekt so den klassischen Angestelltenweg zu gehen. Nö, schau doch einfach mal, warum, was passiert. Wo sind denn die Startups, die jungen Unternehmen, die Einzelkämpfer? Wer ist da in eine Richtung unterwegs, die euch ja, Bock, die Spaß macht und drängt euch da auf, ja, so wie du es gesagt hast. Ja, sagt, hey, hier bin ich, ich find's geil, ich habe hier Potenzial, wir können uns ergänzen. Also finde ich eigentlich einen coolen Move, den man selten sieht, ja.
Ja, das stimmt. Also ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich und ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, was man will. Ne? Also will man jetzt irgendwie, keine Ahnung, 90% Shares in einem Unternehmen haben, was irgendwie 50 Millionen wert ist, oder geht es einem halt darum, irgendwie, ja, eigenverantwortlich das machen zu können, worauf man Bock hat, und irgendwie selbstständig im Sinne von, ja, einfach ja, selbstbestimmt zu leben und zu arbeiten sozusagen. Ja, und ich glaube, den zweiten Part, den kann man halt auch ganz gut auf diese Weise leben und damit auch wirklich glücklich sein. Ja, und es hat natürlich auch Vorteile, wenn man sozusagen nicht mit einem Bein im Knast steht die ganze Zeit sozusagen oder mit einem Bein in der Insolvenz steht, sondern eben hat es natürlich auch Vorteile, so ein bisschen diese Outside-Brille zu haben, genau.
Ja, okay, dann lass uns doch erstmal so ein bisschen die Reise verstehen, die Entwicklung verstehen, auch gerne mit ein paar Jahreszahlen und auch gern mit Zahlen, Daten, Fakten, ja. wenn du sie teilen magst. Was ist denn passiert, seitdem du dann Bilby letztendlich Vollzeit gejoint bist?
Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe Anfang 2016 als Freelancer angefangen und Mitte 2016 war es dann so, dass wir noch mit einem kleinen Personalzuschuss vom Land NRW, die hatten so kleine Förderungen für so Startups eben, haben 20% der Personalkosten übernommen. Für Mitarbeiter konnte sich Bilby dann sozusagen mich als Mitarbeiter leisten, sprich die jährlichen Umsätze waren irgendwie so gerade so sechsstellig, also wirklich im niedrigen Bereich im 2016. Und bin dann im September oder Oktober 2016 als Vollzeitmitarbeiter angefangen und sind dann von da an eigentlich sehr sukzessive und gleichmäßig und linear gewachsen, würde ich sagen, in den ersten Jahren. Damals war es natürlich noch so, dass jeder irgendwie alles gemacht hat. Ja, also jeder hat irgendwie Support gemacht und Jan hat primär natürlich entwickelt, aber auch ich habe hier und da ein bisschen entwickelt oder was gemacht und habe aber primär so den vertrieblichen Marketing-Part gemacht und den Produkt-Part und ja. So hat jeder so ein bisschen alles gemacht irgendwie. 2017 haben wir dann die ersten beiden weiteren Mitarbeiter angestellt, einen im Bereich Entwicklung und einen im Bereich Support. Und so ging das dann immer so ein bisschen Stück für Stück weiter, würde ich mal sagen. Und bis 2019 sind jedes Jahr irgendwie so zwei Mitarbeiter, glaube ich, dazugekommen. Wir waren dann 2019 knapp 10 Leute. Ich glaube, 9 waren es im Dezember 2019. Und wir haben uns im Sommer 2019 dann auch einfach nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, wo soll die Reise denn überhaupt hingehen? Bis dahin war alles sehr, 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 sehr opportunistisch und so von, wir leben so ein bisschen von heute auf morgen und es wächst so halbwegs und wir kommen gut mit klar und es macht Spaß. Aber es gab nicht so richtig so einen Masterplan, würde ich sagen. Mhm. Und 2019 haben wir uns dann das erste Mal hingesetzt und überlegt, okay, wo soll die Reise denn wirklich hingehen? Im Sinne vom Produkt her einfach, aber auch im Sinne vom Unternehmen her. Was wollen wir denn für uns als Unternehmen? Was wollen wir für uns persönlich? Wollen wir uns auch größenmäßig weiterentwickeln? Wie stehen wir zum Thema Investments von außen? Auch das war immer ein relevantes Thema. Wir sind von 2016 an immer profitabel gewachsen, also haben quasi das ausgegeben, was wir uns leisten konnten sozusagen und immer geschaut, dass ein bisschen was halt übrig bleibt. Und haben nie über unseren Verhältnissen gelebt, eigentlich typisch schwäbisch, würde ich jetzt mal sagen. Und 2019 haben wir uns darüber einfach so ein bisschen tiefer Gedanken gemacht. Und dann war klar, wir wollen auf jeden Fall diese Unabhängigkeit behalten. Trotzdem sehen wir darin schon ordentliches Potenzial und auch Potenzial, was sicherlich zu einem stärkeren Wachstum führt. Und wir haben auch gesagt, okay, wenn wir jetzt weitermachen wollen und weiter in die Richtung nach oben gehen wollen, dann müssen wir einfach dafür sorgen, dass Strukturen passen. Also wir haben uns dann das erste Mal über Teams Gedanken gemacht. Wir brauchen irgendwie eine Form von Führungskräften im Unternehmen. Ja, auch wenn wir bis heute ein super unhierarchisches Unternehmen sind, trotzdem muss es halt irgendwie eine Struktur geben. Und wir kamen so ein bisschen weg von dieser jeder macht alles hinzu. Es gibt immer mehr Spezialisten für irgendwelche bestimmten Bereiche und man hat auch so als Geschäftsführer nicht mehr alles vielleicht 100% im Blick und muss vielleicht auch hier und da mal so ein bisschen loslassen und auch mal andere irgendwie machen lassen, die vielleicht auch schlauer sind als einer selber. Und dann kam 2020 und 2020 war natürlich ein super spezielles Jahr in jeglicher Hinsicht. Also wir hatten ohnehin vor, in 2020 relativ stark zu wachsen, was so das Thema Personal und Co. betrifft. Aber auch kam natürlich Corona sozusagen und Corona hat dem E-Commerce sicherlich sehr, sehr stark in die Karten gespielt. Sowohl was unsere bestehenden Nutzer betrifft, die auf jeden Fall mehr Umsatz gemacht haben, aber auch eben was neue Nutzer betrifft. Also Unternehmen, die vorher irgendwie stationär unterwegs waren und jetzt irgendwie Hals über Kopf quasi schauen mussten, dass sie irgendwie ihre Produkte online an den Mann bringen können. Und deshalb war das in jeglicher Hinsicht ein abgefahrenes Jahr auf jeden Fall. Und ganz am Anfang, als das rauskam, auch mit Lockdown und Co., haben wir irgendwelche Worst-Case-Pläne geschmiedet. Was machen wir, wenn wir in Kurzarbeit gehen müssen? Und welche Mitarbeiter müssen wir zuerst entlassen und so? Wer hat Familie, wer hat nicht Familie? Und also haben da wirklich so Horrorszenarien uns ausgemalt. Und es kam dann tatsächlich alles anders natürlich. Und genau, es hat geboomt im E-Commerce. Und deshalb sind wir auch genauso gewachsen, wie wir es ursprünglich geplant haben oder eben noch ein bisschen mehr. Wir haben uns dann von Ende 2019 auf Ende 2020 mehr als verdoppelt. Wir haben, glaube ich, 2020 13 Mitarbeiter eingestellt.
Wow.
Und
das heißt, ihr seid jetzt so um die 20, 25 Leute?
Genau, wir sind jetzt 24, genau, davon sind 21, glaube ich, Vollzeit, genau. Und ja, es geht jetzt so weiter. Also wir haben schon auch jetzt vor, uns nicht dieses Jahr wieder zu verdoppeln. Ja, also wir haben schon auch so ganz bewusst so ein bisschen die Handbremse auch diesbezüglich angezogen und gesagt, wir wollen uns jetzt erstmal auf unser Team auch konzentrieren. Ja, dass das Team, was relativ neu ist oder relativ jung ist sozusagen in der Form auch erstmal zusammenwächst und bald klarkommt. Wie gesagt, wir haben Teams gebildet, die es vorher nicht gab. Es gibt jetzt verschiedene Teams mit einem entsprechenden Teamlead im Unternehmen. Wir haben komplett auf Remote umgestellt im letzten Jahr und werden auch nach Corona nicht wieder zurück ins Büro gehen. Wir haben heute ausgezogen sozusagen aus dem Büro, haben alle Schreibtische und Co. eingelagert, genau, und haben auf 30-Stunden-Woche umgestellt. Also es war ein relativ krasses Jahr.
Okay, Jahr. What? 30-Stunden-Woche? Das ist ja eine harte Änderung, die ihr da jetzt gefahren habt.
Genau, das waren wirklich harte Änderungen. Deshalb versuchen wir auch jetzt, dass so ein bisschen Ruhe reinkommt sozusagen. Ja. Ja, also, dass sich das Team an alles gewöhnt, an die Remote-Arbeit gewöhnt, an die 30 Stunden gewöhnt sozusagen. Und genau, das geht jetzt langsam so in ein bisschen ruhigeres Fahrwasser und dann wird es aber dieses Jahr auch weitergehen mit neuen Mitarbeitern, ja, einfach weil wir sie brauchen sozusagen, ja, und weil es das Wachstum eben hergibt, genau.
Krass. Dann lass uns doch mal so ein bisschen über Zahlen, Daten, Fakten nochmal sprechen. Ich vielleicht angefangen tatsächlich auch bei eurem Geschäftsmodell, was ja eure Zielgruppe sehr zuvorkommt oder entgegenkommt und auch irgendwo super clever ist, ne? Also da denkt man ja erst, wenn man das so sieht, ja, okay, wie verdient ihr überhaupt Geld? Aber vielleicht löst ihr das mal auf, ja?
Ja, genau, also wir kommen, oder da muss ich vielleicht auch die Schleife noch ein bisschen größer drehen, vor mir und vor der Bilby GmbH sozusagen war das der Vorläufer von Bilby wirklich so ein Community Tool, wenn man so will. Ja, das war ganz am Anfang sogar for free und dann irgendwann hat es mal super wenig gekostet und das ist so ein bisschen die Historie. Ja? Und von Anfang an war das Pricing bei Bilby immer Pay-Per-Use. Das heißt, wenn jemand irgendwie viel verkauft hat, dann muss der mehr bezahlen. Wenn jemand wenig verkauft hat oder gar nichts verkauft hat, muss der Umständen auch gar nichts bezahlen. Einfach, das war wirklich so ein bisschen auch den Nutzern geschuldet, ja, weil die auch immer gesagt haben, okay, E-Commerce kann es mal gut laufen, kann es mal schlecht laufen. Es gibt irgendwie Weihnachtsgeschäft, dann läuft es gut, dann gibt es irgendwie ein Sommerloch, dann läuft es nicht so gut oder ich habe Saisonartikel oder so. Deshalb war von Anfang an so dieser Gedanke, okay, wir wollen das irgendwie fair machen und uns da so ein bisschen an so einem Pay-Per-Use-Pricing orientieren sozusagen. Und so war es erstmal auch, als ich angefangen habe. Und das ist uns dann irgendwann natürlich auf die Füße gefallen. Also als wir eben weggekommen sind von dieser Mikro-Hobby-Unternehmer-Schiene hin zu ernsthaften E-Commerce-Businesses, die dann plötzlich einfach aufgrund des Preismodells super wenig bezahlt haben, aber irgendwie Millionen Umsätze gemacht haben sozusagen im Monat, ist uns das irgendwann auf die Füße gefallen. Und nicht nur, weil wir gesagt haben, okay, es ist jetzt irgendwie unfair, sondern natürlich belasten solche Unternehmen das System, den Support und so auch unverhältnismäßig hoch, ja. Und dann haben wir irgendwann 2018, glaube ich, gesagt, okay, wir müssen jetzt da so ein bisschen so einen Deckel draufschieben. Also wir haben auch so ein Limit quasi, vielleicht auch für die Zuhörer. Das heißt, es ist zwar ein Pay-Per-Use-Pricing, man bezahlt pro Bestellung. Das Ganze war und ist aber nach oben gedeckelt gewesen sozusagen. Also Pay-Per-Use ja, aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Dann habe ich einfach nicht mehr bezahlt. Genau, und das hat eben
fair. Das, was ganz explizit und konkret machen, das sind ja 7 Cent praktisch pro Bestellung. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie in meinem Online-Shop oder über Amazon letztendlich eine Ware verkaufe und da dann eine Rechnung generiere oder die halt importiere nach Bilby, zahle ich 7 Cent und auch nur dann.
Genau, richtig.
Und das mit einem Kosten-Airbag, den man aus der Telefonbranche kennt.
Richtig, ja.
Ja, bei 39 Euro im Monat.
Genau. So. Richtig. Ja. Genau, also wirklich, wirklich fair und wirklich, wirklich günstig sozusagen. Und Wie gesagt, das führt natürlich zu zwei Extremen, zu den ganz kleinen, die eben irgendwie 5 Bestellungen im Monat haben und dann 35 Cent bezahlen im Monat. Und aber halt
Da lohnt
trotzdem,
sich fast nicht, die Rechnung zu schreiben, oder? Das
genau,
kostet die Rechnung
richtig.
schreiben mehr Geld.
Ja, das ist tatsächlich so. Also wir schreiben auch erst ab 5 € eine Rechnung tatsächlich.
Ja,
Genau,
klar, weil
runter.
die Buchhaltung, die kostet dann mehr, wenn der Steuerberater den Beleg
Genau.
verbucht.
Genau, und aber natürlich haben auch die Kunden, die irgendwie nur 5 Bestellungen haben, mal eine Frage an den Support oder so, ja. Und spätestens dann, wenn irgendwie eine Frage an den Support kommt, dann legen wir schon drauf. Und auf der anderen Seite eben die quasi um 2 Uhr morgens am 1. des Monats sozusagen in die 39 € reinrauschen und dann die restlichen 30 Tage und 20 Stunden umsonst irgendwie nutzen sozusagen. Genau, das war immer so ein bisschen unsere Herausforderung, weil es auch nie irgendwie so eine User-Komponente gab oder so. Ja, also wir hatten da teilweise Unternehmen drin, die hatten 40 Mitarbeiter und haben halt 39 € im Monat bezahlt, weil es egal war, wie viele Mitarbeiter man sozusagen hinzugefügt hat. Genau, da haben wir 2018 erstmalig so irgendwie so Limits nach oben eingeführt, was so Mitarbeiter betrifft und so. Und genau, haben das Ganze so ein bisschen eingedämmt und eingegrenzt. Und ja, haben uns dadurch aber auch so ein bisschen komplizierter wieder gemacht. Hast du vielleicht gesehen auf der Pricing-Page. Also es gibt jetzt schon hier und da Zusatzmodule und Tabellen, wo ich dann doch mehr bezahlen muss und Co. Also es ist nicht mehr ganz so transparent. Deshalb, genau, auch kleiner Sneak Peek an der Stelle. Das ändert sich bald und wird wieder radikal einfach sozusagen. Ganz im Sinne vom Bilby wird es dann wirklich nur noch ausschließlich eine All-in-Transaktionsgebühr geben. Genau, die nicht ganz so linear ist wie damals, also nicht mit den 7 Cent, sondern die quasi so ein bisschen logarithmisch ist. Ja, also kleine Kunden zahlen pro Bestellung mehr, große Kunden zahlen pro Bestellung weniger, aber genau, maximal einfach, trotzdem maximale ja, Simplizität sozusagen. Genau, kleiner Sneak Peek an der Stelle.
Okay, spannend. Also auf jeden Fall Value-Based Pricing, aber auf jeden Fall vom
Genau.
Modell her wirklich im Endeffekt dann auch nur letztendlich Geld zu verlangen, wenn ich einen Wert geschaffen habe als Dienstleister.
Genau, und der Vorteil ist halt auch so ein bisschen bei diesen kleinen Tickets, nenne ich es jetzt einfach mal. Also wir haben im Schnitt momentan so 25 € pro Monat pro User an Umsatz. Und der Vorteil ist halt, vor allen Dingen auch der Vorteil von diesem Airbag quasi, ist halt, wenn uns der allergrößte Kunde irgendwie wegbricht oder die 10 größten Kunden wegbrechen, dann sehr wahrscheinlich merken wir das nicht mal sozusagen auf der Umsatzkurve. Ja, also das ist so ein bisschen der Vorteil gegenüber einem Enterprise-Software-Produkt oder so, ja, wo ich echt immer bange habe, okay, meine Top-3 Kunden, wenn da einer mal von kündigt oder so, muss ich irgendwie die Hälfte der Belegschaft entlassen. Das ist bei uns halt nicht der Fall und es ist halt relativ gut prognostizierbar. Das ist die eine Komponente. Und die andere Komponente, die ich auch super spannend finde, ist, dass die Kunden, wenn sie halt erfolgreicher werden und mehr wachsen, halt auch mehr bezahlen. Das ist im E-Commerce einfach so, dass viele davon einfach größer werden. Ja, also entweder gehen sie irgendwann kaputt, weil es irgendwie nicht läuft, oder sie werden halt größer. Die wenigsten stagnieren und bleiben immer so auf einem Level. Und genau, bei so einem Usage-Based Pricing führt das eben auch dazu, dass die Kunden uns letztendlich mehr Umsatz bringen. Und genau, zumindest in den letzten Jahren war und ist es auch immer so gewesen, dass dadurch unser Umsatzchurn sozusagen, ja, also das, was wir quasi an Umsatz verlieren, sogar negativ ist. Ja, also wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt ab heute die Sign-ups dicht, wir nehmen keine neuen Kunden mehr an, dann rein rechnerisch führt es das dazu, dass wir heute in einem Jahr etwas mehr Umsatz machen sozusagen, ja, mit den bestehenden Kunden einfach, weil genau, wenn wir heute 100 Kunden haben, die irgendwie 10 € haben, haben wir nächstes Jahr 80, die 15 € zum Beispiel zahlen. Genau, das ist
Cool,
auch ganz ganz
cool.
cool.
Das heißt, ihr braucht aber definitiv in eurem Modell einen Haufen Kunden.
Richtig, wir brauchen auf jeden Fall einen Haufen Kunden. Wir haben jetzt aktuell sind das so 10.000 aktive Nutzer, die wir haben jeden
Wow.
Monat. Genau. Und aktive Nutzer heißt jetzt bei uns, die halt irgendwie Bestellung abwickeln, weil aufgrund des Pricings kann es halt auch sein, die sind angemeldet und haben aber gar keinen Umsatz mehr oder kein Business mehr sozusagen. Deshalb so ungefähr 10.000 aktive. Und ja, genau, die brauchen wir schon.
Das heißt, wenn ich das jetzt so kurz hochrechne und mich nicht verrechne, seid ihr ungefähr bei einem Jahresumsatz von 2,5 Millionen Euro.
Ja, ungefähr ist das so momentan der Case, ja.
Cool,
Und
cool. Und alles
wir haben noch
gewachsen.
paar andere Revenue Streams. Genau, also wir machen ja zum Beispiel viele Anbindungen an Shops, Marktplätze und auch Versanddienstleister zum Beispiel. Und genau, gerade bei den Versanddienstleistern kriegen wir da hier und da eine Provision, was die Label und so betrifft. Das ist auch gar nicht so unerheblich mittlerweile. Und genau, aber mit Abstand der Haupt-Revenue Stream ist natürlich die Software.
Die Software.
Genau.
Cool. Und ist alles wirklich gebootstrapped, gewachsen, Ja, es ist super spannend. Wie sind da so die Pläne für die Zukunft? Weiter aus dem Cashflow wachsen oder doch vielleicht mal irgendwo über eine Wachstumsspritze nachdenken, internationalisieren?
Ja, das ist eine super gute Frage, die uns momentan quasi wöchentlich von bekannten oder weniger bekannten VCs und Angels gestellt wird, sozusagen.
Okay. Schon voll auf dem Radar hier.
Genau. Wir waren eigentlich nie auf dem Radar tatsächlich und so langsam kommt das aber, dass eben die Anfragen reinkommen. Es gibt so manche VCs, die immer mal wieder nachfragen und dann gibt es welche, die uns jetzt so langsam spitz kriegen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gab ja in Augsburg dieses etwas größere Investment für Accenture, die ja, im weitesten Sinne sowas Ähnliches machen wie wir, wo jetzt Sequoia quasi auch erstmalig in Deutschland investiert hat. Und ja, genau, das hat, glaube ich, auch so ein bisschen dazu geführt, dass wir irgendwie auf die Radars der CVs gekommen sind.
Die VCs haben das SaaS-Modell endlich verstanden.
Ja, maybe, ja, genau. Und vielleicht auch Deutschland endlich verstanden. Ja, das ist ja. Genau. Und aber es ist tatsächlich nicht geplant, sozusagen. Ja, also wir glauben oder wir denken, dass wir in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum noch ordentlich Potenzial haben, da sicherlich auch Faktor 10 oder 15 draufzulegen, sozusagen.
Wow.
Und Internationalisierung ist auch nicht ganz so trivial und da spielt jetzt nicht nur Geld eine Rolle, auch wir haben eben viele Schnittstellen zu lokalen Versanddienstleistern, Steuerthemen, die sehr, sehr speziell sind sozusagen. Also es ist jetzt nicht damit getan, sozusagen irgendwie die Software auf Englisch zu übersetzen oder auf Französisch oder Spanisch. Und zusätzlich glauben wir auch, dass es noch einige Hausaufgaben gibt, die wir noch gut selber machen können, sozusagen. Ja, also wir glauben, dass wir da schon noch viel machen können, einfach im Sinne von Prozessen, von Strukturen, von Organisationen, um BILLY einfach auf noch solidere Beine zu stellen. Und ja, sag niemals nie, also ich möchte das jetzt nicht kategorisch ausschließen, dass wir irgendwann mal an dem Punkt sind und sagen, okay, wir wären jetzt ready, um mal, keine Ahnung, doch nach Asien zu gehen oder weiß ich nicht was. Aber Stand heute sehe ich das eigentlich nicht. Und natürlich genießen wir auch so ein bisschen das Bootstrapped Life sozusagen. Ja, also die wenigsten VCs würden wahrscheinlich Freude strahlen und winken, wenn wir sagen, okay, wir führen jetzt eine 30-Stunden-Woche ein. Oder wir definieren jetzt als Top-KPI vom Unternehmen die Mitarbeiterzufriedenheit zum Beispiel, ja, über der oder gleich hoch mit der Kundenzufriedenheit zum Beispiel. Ja, das sind halt so Sachen, die man sich als Bootstrap-Unternehmen ganz gut erlauben kann und ja, eben da nicht so richtig Rechenschaft schuldig ist.
Mhm. Genau. Cool. Ja, ist mir auch eine tolle luxuriöse Situation, wenn man kann und nicht muss. Ne?
Genau, also, ja.
Das ist so, ja, spannend. Bist du eigentlich beteiligt jetzt im Unternehmen oder bist du noch klassisch angestellt?
Genau, ich bin klassisch angestellt. Wir haben Virtual Stock Options, genau, für einige der ersten Mitarbeiter sozusagen. Genau, aber ansonsten bin ich wirklich klassisch angestellter Geschäftsführer, wenn man so will, ja.
Wie war das? Weil das ist ja auch immer so ein spannender Punkt. Wie war das am Anfang, als du dann fest gejoint bist und ja auch dann einen spannenden Job aufgegeben hast und so? Wie war denn da so das Gespräch? War das sofort klar für euch, wie es laufen soll? Oder hattet ihr da, gab es eine Phase, wo ihr da wirklich auch in der Diskussion wart miteinander, enger?
Ja. Nee, in der Diskussion waren wir da eigentlich nicht wirklich miteinander. Also wir haben da schon relativ ähnliche Vorstellungen gehabt und ich habe halt auch, was muss man auch dazu sagen, natürlich einen Vertrauensvorschuss bekommen, sozusagen. Ja, also nicht nur für mich war der Schritt natürlich krass, auch für quasi jemand anderen, den ersten Vollzeitmitarbeiter einzustellen und quasi irgendwie über den Daumen gepeilt die Hälfte von dem, was monatlich reinkommt, wieder abzugeben, sozusagen. Ja, also auch das ist ja nicht ganz so trivial. Und ich denke, also jetzt mittlerweile denken wir, hat es sich für beide, glaube ich, einfach gelohnt, sozusagen. Ja, also nicht nur finanziell, auch in jeglicher anderen Hinsicht hat sich es, glaube ich, gelohnt und von daher passt das ganz gut. Ja, also genau, eine gewisse Beteiligung über so virtuelle Optionen war mir schon auch irgendwie wichtig, auch eben nicht nur für mich wichtig, auch für Mitarbeiter und genau, würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass wir das Ganze nicht nochmal ausbauen, irgendwie auf alle Mitarbeiter oder auf zukünftige Mitarbeiter oder so. Ist ja glaube ich, so ein heißes Thema momentan in Deutschland unter dem ESOP, ASAP-Stichwort. genau, von daher mal schauen. Aber nee, da waren wir eigentlich immer so ganz gut d'accord, würde ich sagen.
cool. Und du machst das auch den Eindruck, dass du jetzt auch noch voll komplett d'accord bist und zufrieden bist. Und weil das ist ja immer wichtig, ne? Ich meine, ich sehe es viel mit Teams oder in Startups und oftmals sind es dann halt genauso Themen, leider, die Unternehmen auch scheitern, ne? Weil dann Menschen irgendwie das Gefühl haben, dass sie nicht richtig behandelt werden oder nicht gerechtfertigt irgendwie entlohnt, beteiligt, sonst wie werden. Aber da habt ihr beiden einen guten Weg gefunden und du bist auch happy.
Ja, genau, auf jeden Fall. Wir haben einen guten Weg gefunden, einen guten Draht. Und was mir tatsächlich auch noch wichtiger oder zumindest genauso wichtig ist, ist tatsächlich so diese unternehmerische Freiheit, die ich habe sozusagen. Mhm. Also was das betrifft, was so mein Handeln und Tun betrifft, da ist es so, als würde ich quasi 100% Gesellschafter sozusagen von Bilby sein. Ja, also ich kann da wirklich frei agieren und mich auch irgendwie ein Stück weit entfalten. Und das ist mir wirklich auch viel wert, muss ich sagen, ja.
Ja. Ja, das ist spannend, ist da vielleicht auch nochmal so ein Impuls, ne? Also zu sagen, okay, es kann Umfelder geben, da muss man jetzt nicht klassisch im Cap-Table stehen, also auf der Gesellschafterliste, aber trotzdem irgendwo, sag ich mal, agieren können und sich fühlen können wie ein Unternehmer, ja, weil letztendlich, ja, ich meine, wann spielt das eine Rolle, ne? Also wenn du das Unternehmen irgendwie vielleicht mal verkaufst oder wenn du Gewinne ausschüttest, aber das kannst du letztendlich auch über Gehalt regeln, solche Sachen. Ne? Das heißt, finde ich auch ein schönes Verständnis sozusagen. Du kannst dich auch so als Unternehmer fühlen und das Gefühl habe ich, ne? Das unabhängig davon, ob du jetzt in der Gesellschafterliste stehst oder nicht.
Ja, genau. Ja.
Ja. Cool. Das ist definitiv eine super spannende Geschichte, David. Lass uns mal so ein bisschen bisschen dich besser verstehen. Jetzt so rückblickend, gibt es da, mit Sicherheit gibt es die, aber fallen dir so ein, zwei Punkte, ein Fehler ein, die du gemacht hast, wo du viel lernen dürftest von?
Ja, ich habe tatsächlich vorher auch so ein bisschen versucht, drüber nachzudenken, aber ich könnte es jetzt gar nicht so richtig sagen. Also es gibt jetzt nicht irgendwie einen Step, den ich gemacht habe, wo ich jetzt sagen würde, den bereue ich oder so. Ja, sei es jetzt irgendwie persönlich, privat oder sei es eben eine berufliche Entscheidung. Ja, also alles ist natürlich so ein bisschen wir und so ein bisschen Patchwork-mäßig. Ja, also irgendwie duales Studium beim riesigen Konzern, dann irgendwie so ganz klassische Schweizer IT-Dienstleister, Anzugträger, Account Management sozusagen und aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, welche Stufe ich davon skippen könnte, weil ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie eins davon geskippt hätte, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich heute bin. Ja, selbst die 8 Wochen, wo ich irgendwie bei All for One Steb war, sozusagen in der Probezeit, die mir vielleicht auch richtig erst recht so den so die Pistole auf die Brust gesetzt haben und gesagt haben, okay, ich kann mich jetzt hier wirklich entspannt niedersetzen, ich habe irgendwie ein gutes Gehalt, hab einen guten Job, hab ein Auto, keine Ahnung, hab irgendwie ein angenehmes Umfeld sozusagen, aber wo ich dann mir eben selbst so ein bisschen den Arsch geben musste. Also ich glaube, dass ich jetzt nicht da wo ich heute bin und ich kann, glaube ich, echt behaupten, dass ich echt in jeglicher Hinsicht glücklich und dankbar auch bin, da wo ich jetzt heute bin. Und ich glaube, da wäre ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie eins davon geskippt hätte. Ja, also ich, keine Ahnung. Weiß ich nicht, Zivildienst hätte ich mir vielleicht schenken können. Das war sicherlich auch eine coole Erfahrung und gefühlt die Phase, wo ich am meisten Geld hatte. Da habe ich zu Hause bei Mama gewohnt und quasi der Nettobetrag ging rein für Annehmlichkeiten drauf sozusagen. Und aber auch das, also ich war da jetzt irgendwie so im Fahrdienst beim Roten Kreuz. Auch das hat mir jetzt irgendwie nicht geschadet, ja. Also und das halbe Jahr, ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie da groß was verloren gegangen ist, ja.
Cool. Wie strukturierst du deinen Tag? Also ich meine, ihr habt jetzt komplett auf Remote umgestellt. Klar, jetzt Homeoffice mit Corona wahrscheinlich auch so gehabt. Wie strukturierst du denn? Hast du Routinen? Wie kriegst du deine Dinge geschafft?
Nee, ich habe leider nicht wirkliche Routinen. Ja, also ich bin zwar sozusagen rein gedanklich durchaus ein Fan davon, Routinen zu haben, aber so die klassischen Routinen, dass ich irgendwie um 5.03 Uhr aufstehe oder so, habe ich jetzt eher nicht. Ich habe kurz vor Weihnachten mal 75 Hard gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Ist auch so eine Routine-Challenge. Kannst auf jeden Fall mal googeln. 75 Hard, ganz spannend.
Okay.
Genau, wo man eben 75 Tage so sehr, sehr taffe Sachen machen muss, um daraus eben eine Routine zu bilden. Und das hat dann tatsächlich auch so ein bisschen gewirkt, also es hat so ein bisschen Nachwehen gehabt. Es hat so zu Routinen geführt, die ich dann eine Zeit lang gehabt habe, aber spätestens Weihnachten hat dann irgendwie und Co. hat alles wieder aus der Bahn geworfen. Ansonsten die einzige Routine oder eine Routine, die ich wirklich relativ fest habe, ist, dass ich morgens quasi, bevor ich anfange zu arbeiten, schon so 1-2 Stunden irgendwie mit meinem Sohn verbringe, sozusagen. Bevor
dann ist dein Sohn?
2 wird er jetzt, genau.
Ah, schön.
Genau, das ist relativ safe und relativ fest sozusagen. Ansonsten gibt es eigentlich keine klassischen Routinen leider in meinem Leben. Ich versuche es immer mal wieder und werde es auch sicherlich wieder versuchen, aber ja, momentan kriege ich es nicht auf die Kette leider.
Was ist dir denn außer Arbeit und deine Familie, nehme ich mal an, noch wichtig in deinem Leben?
Ja, ist auch eine gute Frage. Eine sehr gute Frage sozusagen. Also ich glaube, viel, viel mehr gibt es da eigentlich gar nicht so. Ja, also Familie steht sicherlich irgendwie an Nummer 1 und ich versuche das auch immer gut irgendwie mit der Arbeit über einen Hut zu kriegen und ich glaube, mir gelingt das auch eigentlich gut. Ja, also und ich bin jetzt nicht der Work-Life-Balance-Fanatiker, muss ich auch dazu sagen. Ja, also ich bin eher der Typ, der sagt, auch wenn ich irgendwie, keine Ahnung, an der Ostsee bin und mal da eine Woche im Urlaub bin, bin ich eher der Typ, der sagt, okay, es tut mir nicht und meiner Familie nicht weh, wenn ich irgendwie mal kurz in die E-Mails reinschaue. Dafür bin ich dann am Tag nach dem Urlaub auch immer noch entspannt und habe nicht irgendwie ein ultralanges E-Mail-Postfach, irgendwie was dann abgearbeitet werden will und der Urlaub ist passé sozusagen. Von daher sind mir das tatsächlich so ein bisschen die beiden wichtigen Dinge, die ich auch versuchen möchte, unter einen Hut zu kriegen und das, glaube ich, auch ganz gut schaffe. Ja, ich genieße es auch, irgendwie rauszugehen in die Natur, ich gehe auf die Jagd und versuche da so ein bisschen so einen Ausgleich zu finden. Ich bin Jäger, genau.
Ah, ja, hallo.
Und
Das Bild, also wir telefonieren ja hier per Zoom. Ach so, ja. Und hinter dir genau. Ein wunderschönes Herbstwaldbild würde ich interpretieren.
Genau, und ja, ich genieße auch so ein bisschen das Landleben. Ja. Du hast vorhin mal gefragt, warum ich wieder aus Stuttgart weg bin, sozusagen. Ja, das war tatsächlich auch so ein bisschen der Grund. Ich wohne hier echt so im Nirgendwo. Hier kann man sich wirklich noch ein 1000 Quadratmeter Grundstück für einen Apfel und ein Ei leisten, sozusagen. Ja. Und das genieße ich tatsächlich auch so ein bisschen einfach, ja.
Ja, das ist spannend. Das Jagen, erzähl mal, das ist ja jetzt irgendwie hier, ne, da völlig, das kommt überraschend. Wie bist du denn dazu gekommen?
Ja, auch Family eigentlich, ja, so ist so ein bisschen in die Wiege gelegt gewesen. Vater, Bruder und Co. Genau, auch so ein bisschen so diese, weiß ich nicht, also ich versuche auch generell so ein bisschen ökologischer zu agieren und versucht das schon irgendwie auch einen Bezug zu haben. Ja, also ich finde es auch wichtig, dass man irgendwie weiß, wenn man jetzt kein Vegetarier ist, dann finde ich es auch wichtig, dass man irgendwie weiß, woher kommen die Produkte und so. Und da ist liegt Jagd natürlich auf der Hand, ja, aber eben auch, wenn es eben nicht um jagdbare Nahrung geht sozusagen, auch dann ist mir das schon auch wichtig. Und das ist einfach so ein guter Ausgleich so. Also sonst eben zu dem ganzen Tag irgendwie am PC vom Büro und das Halbblut-Techie-Sein, das kann man da ganz gut abschalten, wenn man einfach mal irgendwie 2 Stunden ohne was zu sagen, ohne Handy-Empfang und Co. im Wald sitzt, genau.
Cool. Das heißt, da stehst du auch richtig früh morgens auf oder mitten in der Nacht und setzt dich in den Wald.
Ja, mal weniger. Ja, das ist jetzt zum Glück kein Hobby wie irgendwie, was man jetzt jede Woche einen festen Termin hat sozusagen. Also man kann sich das ganz gut frei einteilen und jetzt mit kleinem Kind fällt einem das frühe Aufstehen sicherlich schwieriger. Und aber prinzipiell machen wir das genauso, ja.
Cool. Hast du irgendeine bestimmte Philosophie, der du folgst in deinem Leben? Bist du ein spiritueller Mensch? Wo lässt du dich, du hast gerade erwähnt, Ökologie ist ja irgendwo wichtig, nachhaltig. Was sind so Themen, die dich so beeinflussen?
Ja, eine bestimmte Philosophie würde ich jetzt nicht sagen, könnte ich jetzt eigentlich gar nicht so richtig sagen. Also ich bin Christ und lebe auch danach und das beeinflusst mich, glaube ich, aber vor allen Dingen im Business eher in dem, was ich nicht will oder nicht machen will, sozusagen. Ja, also ganz bewusste Entscheidungen, wo ich mich jetzt halt vielleicht gegen was entscheide. Ansonsten jetzt so diese klassische Philosophie oder irgendwie Mantra oder so, dem ich folge, könnte ich jetzt eigentlich so sagen.
So, aber generell einfach, sag ich mal, die Religion und die Grund...
Ja, genau, die Werte
die grundlegende Werte, genau, die die Filtrierstunden, du versuchst du in dein Leben zu integrieren.
Genau.
Ja, das ist ja auch schon ganzes Paket ist da so mit.
Das stimmt, ne? Das gelingt natürlich auch nicht immer, aber genau, also das versuchen wir schon, ja.
Ja, cool, spannend. Ja, du David, wir kommen jetzt schon langsam so auf die Zielgerade. Ich habe aber noch zwei Fragen für dich, die ich tatsächlich auch allen Hörern im Podcast stelle. Allen Gästen, nicht allen Hörern. Und die Hörer, die warten aber gespannt drauf. Die erste wäre tatsächlich die nach Literaturempfehlungen, Büchern. Mhm. Gibt es so in deinem Rückblick, wenn du schaust als in dein Leben als Leser, ein, zwei Bücher, wo du sagst, hey, die haben mich irgendwie, die bleiben hängen, die haben mich beeinflusst?
Ja, genau. Also vorab, ich liebe Sachbücher sozusagen. Ja, also meine Frau zum Beispiel liest viele Romane und solche Literatur und ich überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben jemals einen einzigen Roman gelesen habe, aber ich liebe Sachbücher und Fachartikel und Blinkist und Co. Mhm. Und persönlich würde ich sagen Rich Dad Poor Dad auf jeden Fall. Fand ich super spannend und obwohl man es irgendwie schon weiß, was da steht, ist es trotzdem irgendwie nochmal Aha-Effekt gewesen.
Ja.
Und businessmäßig Scaling Up, falls dir das was sagt, von Bern Harnisch, genau. Und tatsächlich sind wir auch dabei oder versuchen Bilby auch so ein bisschen nach Scaling Up zu strukturieren. Cool. Sind auch da in der Masterclass und so, genau.
Cool. Ja, super. Das sind zwei super Bücher, stellen bei mir auch im Regal. Cool, schließe ich mich definitiv an. Danke für die Tipps. Und dann habe ich tatsächlich noch die letzte Frage für dich, David. Wenn du unseren Hörern und Hörerinnen einen Tipp hättest für so ein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Also was hilft dir ganz persönlich, um happy zu sein im Leben? Was sind da deine Strategien? Kannst du da was teilen?
Ja, also ich glaube, der wichtigste Punkt oder was auch, glaube ich, eine Charaktereigenschaft von mir ist so dieses Thema Dankbarkeit oder auch bewusste Dankbarkeit. So, das würde ich fast sagen, ist das, was mich immer antreibt und mir immer Motivation gibt, sozusagen. Und also ich bin immer der Typ, der irgendwie wo das Glas halb voll ist und immer optimistisch ist und auch trotzdem versucht, so in den kleinen Dingen dankbar zu sein, ja. Und natürlich, jetzt momentan läuft es auch einfach ganz gut, so in jeglicher Hinsicht, ja, aber es gab auch andere Zeiten. Also ich hatte auch schon irgendwie ziemlich krasse Schicksalsschläge und so im Leben. Und so dieses Thema Dankbarkeit eben auch für kleine Sachen und sich mal bewusst Zeit zu nehmen, wofür ich irgendwie dankbar sein kann, das ist schon was ich auch versuche und was ich auch immer mal wieder versuche, in so eine Routine mit einzubauen, ja. Also dass ich eben dann doch sage, okay, ja, mal bewusst morgens irgendwie Zeit nehme und zu sagen, okay, wofür bin ich denn dankbar oder wofür kann ich heute dankbar sein, genau.
Cool. Das ist ein super wertvoller Tipp, David. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für dieses tolle Gespräch und dass du zu Gast warst. Wünsche dir ganz persönlich für deine Familie und für Bilby, dein Business. Alles, alles Gute, David.
Super. Danke, Johannes. Bis bald.
Ich danke dir. Bis bald.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.